und möchte ein bisschen über den Begriff Manjana sprechen und was es praktisch auch in unserer Praxis für eine Relevanz hat. Vielleicht, das wollte ich noch am Anfang fragen, ist das bei euch üblich, dass man, ihr könnt zurück auch Zwischenfragen stellen oder wenn was nicht klar ist, nachfragen oder wenn ich was falsch sage, mich korrigieren. Also es darf ruhig eine offene Atmosphäre sein. Also Manjana, das ist zuerst mal schon eine Herausforderung, das ungefähr zu übersetzen. Oft wird es mit Vermeiden übersetzt. Der Dante Metico übersetzt mit sich eine Vorstellung machen. Ich kann mich erinnern, mein Lehrer in Sri Lanka hat das und das. Er hat auch eine Vorliebe für Wortspiele und hat da auch damit ein Wortspiel ein bisschen gemacht. So hat er immer gemeint, Manjana, das ist eine Mischung aus Mana, also Stolz, und Nya, also Wissen, also etwas mit Stolz wissen. Oder ich habe mir dann gedacht, auf Deutsch könnte man vielleicht sagen, sich etwas einbilden. Das hat irgendwie auch so ein bisschen diese Stolznote drinnen. Ja, und dieses Manjana ist mir dann in meiner Praxis selber auch aufgefallen, hat eine unterschwellige Verbindung zu dem Verlangen, zu den drei Arten des Verlangens, zum Verlangen nach sinnlicher Befriedigung, zum Verlangen nach Dasein und zum Verlangen nach Nicht-Dasein. Und da gibt es eine sehr schöne Lehrrede. Im Samyutta Nikaya, die möchte ich mal vorlesen und dann als Grundlage verwenden, um das ein bisschen zu erforschen. Es geht in der Lehrrede um Devas und Asuras. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Das sind so wie bei den Griechen die Götter und die Titanen waren Götter und sozusagen die Antigötter. Und die sind ständig im Clinch. Und die Asuras wollen die Deva-Welt zurückerobern und da gibt es immer dann Kämpfe um die Vorherrschaft. Und das kommt in dieser Parabel vor, darum habe ich es schnell erwähnt. Also die Sutta heißt die Gerstenbündel, ist im Samyutta Nikaya, im Salayatana Samyutta. Gleich wie etwa Epikus, wenn da am Kreuzpunkt vierer Straßen Gerstenbündel hingeworfen wären, und es kämen sechs Männer mit Dreschflegeln in den Händen und würden die Gerstenbündel mit den sechs Dreschflegeln dreschen. Da würden Epikus diese Gerstenbündel von den sechs Dreschflegeln dreschen, gut ausgedroschen werden. Und käme noch ein siebter Mann mit einem Dreschflegel in der Hand herbei und würde mit diesem siebten Dreschflegel die Gerstenbündel ausdreschen. Da würden Epikus die Gerstenbündel mit dem siebten Dreschflegel gedroschen noch besser ausgedroschen werden. Ebenso nun auch Epikus. Wird der unerfahrene, gewöhnliche Mensch beim Auge von den angenehmen und unangenehmen Formen gedroschen, bei der Zunge von den angenehmen und unangenehmen Säften gedroschen, wird beim Geiste von den angenehmen und unangenehmen Dingen gedroschen. Also es ist sehr kurz gefasst, es sind natürlich alle sechs Sinnesgebiete da gemeint. Wenn aber der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, Epikus, noch über künftiges Weitersein nachsinnt, dann würde Epikus, dieser törichte Mann, noch mehr gedroschen werden, gleich wie jene Gerstenbündel, die von dem siebten Dreschflügel gedroschen wurden. So, erster Abschnitt. Jetzt kommt die Parabel. Einstmal Epikus war ein Kampf zwischen den Göttern und den Dämonen ausgebrochen. Da wandte sich nun Epikus Vipachita, der Dämonenkönig, an die Dämonen. Wenn ihr Lieben in dem ausgebrochenen Kampf zwischen den Göttern und den Dämonen die Dämonen siegen und die Götter besiegt würden, dann sollt ihr Sakko, den Götterkönig, am Nacken fünffach binden und so gebunden zu mir in die Dämonenstadt bringen. Auch Sakko, der Götterkönig, Epikus wandte sich an die Götter der 33. Wenn ihr Lieben in dem ausgebrochenen Kampf zwischen den Göttern und den Dämonen die Götter siegen und die Dämonen besiegt werden, dann sollt ihr Vipachita, den Dämonenkönig, am Nacken fünffach binden und zu mir in die Götterhalle der Rechtschaffenheit bringen. In diesem Kampf siegten nun aber die Götter und besiegten die Dämonen. Dann banden die Götter der 33 Vepakite den Dämonenkönig am Nacken fünffach und brachten ihn so gebunden zu Sakko, dem Götterkönig, in die Götterhalle der Rechtschaffenheit. Da nun, ihr Bhikkhus, war Vepakite der Dämonenkönig am Nacken fünffach gebunden. Wenn nun, ihr Bhikkhus, Vepakite der Dämonenkönig dachte, im Recht sind die Götter, im Unrecht sind die Dämonen, jetzt gehe ich in die Götterstadt, oder bleibe in der Götterstadt, könnte es auch eigentlich sein, dann sah er sich von den Banden am Nacken fünffach befreit und wandelte im Besitz und Genuss der himmlischen fünf Begehrungen. Wenn aber Epikus Vepakite, der Dämonenkönig, dachte, im Recht sind die Dämonen, im Unrecht sind die Götter, jetzt werde ich in die Dämonenstadt gehen, dann sah er sich am Nacken fünffach gebunden und die himmlischen fünf Begehrungen waren verschwunden. So fein nun, Epikus, sind die Bande Vepakitis, aber noch feiner sind die Bande Maros. Vermeinend, Epikus, ist man gebunden durch Maro. Also das ist jetzt Manjana. Wenn man Manjana hat, ist man gebunden durch Maro. Ohne Manjana ist man befreit vom Bösen. Ich bin Epikus, das ist Manjana. Dieses, das bin ich, ist Manjana. Ich werde sein, das ist Manjana. Ich werde nicht sein. Formhaft werde ich sein, formlos werde ich sein. Wahrnehmend werde ich sein, nicht wahrnehmend werde ich sein. Weder wahrnehmend noch nicht wahrnehmend werde ich sein. Das ist Manjana. Oder sich etwas einbilden. Sich etwas einbilden, Epikus, das ist Reiz. Das ist ein Geschwür, das ist ein Stachel. Darum, Epikus, nicht vermeinenden Gemütes wollen wir verweilen, so habt ihr euch, Epikus, zu üben. Gut, das ist jetzt mal die Lehrrede. Und vielleicht können wir noch ganz kurz die grobe Struktur im Auge behalten. Da geht es zuerst um das Gedroschenwerden. Mit den sechs, in den sechs Sinnesgebieten, da kommt noch ein siebter dazu. Da kommt die Parabel von Vepakite mit seiner, mit seiner sehr ausgeklügelten Fessel. Und dann behauptet der Buddha, es gibt noch eine feinere Fessel, und zwar dieses Manjana, dieses sich etwas einbilden. Und dann liest er noch auf, was er sich unter diesem Manjana vorstellt. Also diese Grundteile ist mal gut im Gedächtnis zu behalten. Und wenn wir mal am Anfang anfangen, das finde ich schon ein ziemlich starkes Bild, das der Buddha da verwendet, was mit den Dreschflegeln gedroschen werden. Das ist das, wie wir alle unser Dasein erleben eigentlich, dass ständig Sinnesreize in die zu den sechs Sinnesgebieten herankommen, die wir als angenehm oder unangenehm einstufen und dann natürlich das Angenehme haben wollen, das Unangenehme loswerden wollen und zuständig durchgeroschen werden. Das, würde ich sagen, entspricht dem, was wir normalerweise Karma-Tanha nennen oder dem Begehren in der Sinnenwelt. Also ein großes Dukkha versucht der Buddha da irgendwie klar zu machen, in dieser Sinnenwelt zu leben und ständig von angenehmen und unangenehmen Sinneskontakten berührt zu werden, ist etwas ziemlich Heftiges. Das da kann einem dazu einfallen ein anderes Gleichnis, das der Buddha gegeben hat, über Sinneskontakt. Und zwar ist das von einer hautlosen Kuh, so wie eine Kuh, der auch vielleicht, weil sie eine Hautkrankheit hat, eine sehr durchlässige Haut hat, egal wo die sich aufhält, wird sie von Insekten gesackt und gequält. Also so ähnlich habe ich da ein Bild, wenn es um dieses Gedroschensein geht. Und was für die Kuh jetzt ständig unangenehm ist, als Kontakt mit Ameisen und Fliegen und so weiter, ist bei uns ein bisschen anders, weil es gibt eben das Angenehme und das Unangenehme. Und kann man sich denken, wir haben es besser, aber vielleicht ist dem gar nicht so. Mir ist dazu eingefallen, ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen, wenn Menschen gefoltert werden, dann stumpfen die ziemlich schnell ab und nehmen den Schmerz gar nicht mehr wirklich wahr. Und was dann die Folterknechte machen, ist, dass sie denen ab und zu einen schönen Spielfilm, einen Hollywood-Film zeigen, dass sie denen wieder was Angenehmes haben, damit sie nachher nicht so abgestumpft sind und wieder den Schmerz stärker erleben. Ja, also in einer ähnlichen Situation befinden wir uns. Das Angenehme ist Unangenehmes, das Angenehme macht das Unangenehme erst richtig unangenehm, das Unangenehme macht das Angenehme noch viel angenehmer, und dadurch sind wir halt ständig im Begehren und oder im Haben wollen, im Behalten wollen und im Loswerden wollen in der Sinnenwelt gefangen. Aber das wäre allein schon genug. Aber dann gibt es noch einen siebten Dreschflegel, mit dem wir noch eins oben drauf kriegen. Das ist, wenn man in diesem Zustand der sechs Dreschflegel noch über zukünftiges Dasein anfängt nachzudenken. Also das ist dann in die Zukunft projiziertes Verlangen, also Bhavatanna oder wie Bhavatanna könnte man das nennen. Das war mal, da leitet der Buddha irgendwie ein, wie diese Sinneskontakte uns in eine unbefriedigende Lebenssituation bringen. Und wie wir aus dieser unbefriedigenden Lebenssituation heraus uns mit Begehren nach Dasein und Nicht-Dasein noch eine Zukunft ausmalen. Halt auch als eine Art Flucht vor dem, was wir in der Gegenwart schon erleben, dann auch in der Zukunft uns vorzustellen, entweder dass es ein wirklich befriedigendes Dasein gibt, das ist dann das Bhavatanna, oder wenn die Ablehnung so stark wird, dass wir uns wünschen, dass dieses Bhava völlig verschwindet. Also beide eigentlich Extreme. Und diese Extreme arbeitet der Buddha auch in dem Gleichnis noch ein bisschen deutlicher heraus. Und zwar auch, was das für uns als Dhamma-Praktizierende für eine Relevanz hat. Finde ich sehr interessant. Da ist jetzt dieser Dämonenkönig Vipachitti, wird gefesselt. Und das ist quasi eine von seinen Absichten gelenkte Fessel. Wenn der sich jetzt denkt, ich möchte in der Deva-Welt sein, möchte in der Deva-Welt bleiben, oder die Devas sind eh im Recht, dann kann er frei herumwandeln und wie alle anderen Devas Sinnesfreuden genießen, aber er kann natürlich nicht weg, weil dann will er ja nicht mehr weg. Also da ist er auf der einen Seite gefesselt. Wenn er sich dann aber denkt, ja, es ist genug, ich will weg, die Devas sind im Unrecht, wir Asuras sind im Recht, dann ist er plötzlich gefesselt und kann nicht mehr weg. Also für mich ist das eine Parabel über das Verlangen nach Dasein und das Verlangen nach Nicht-Dasein. Und dieses Verlangen nach Dasein und Nicht-Dasein ist etwas, was wir auch als Buddhisten, als Dhamma-Praktizierende nicht plötzlich verlieren. Das sind die beiden Extreme, in denen unser Geist zu denken und zu Verlangen gewohnt ist. Und das ist sehr relevant für unsere Praxis, das sich mit dem ein bisschen auseinanderzusetzen. Da kommt dann später auch noch mehr dazu. Und dann beschreibt der Buddha eben, dass die so fein diese Bande des Vipachittis auch sind, dass die Bande Marus noch feiner sind, eben dieses Manjana, um das es jetzt hier geht. Wenn wir uns das anschauen, die ersten beiden Mannen, dass ich bin und das bin ich, die sind mit der Gegenwart beschäftigt. Die sind, wenn man das grob der Einteilung zuliebe einteilen möchte, könnte man das mit den 6 Treffschlägen gleichsetzen. Da geht es um das, was wir jetzt erleben, dass wir uns mit dem ständig wechselnden, ständig sich verändernden Daseinsablauf identifizieren. Oder uns dann als Subjekt fühlen und etwas als Objekt dementsprechend wahrnehmen. Die anderen 7 von diesen 9 Manjanas sind alle mit der Zukunft beschäftigt und passen daher gut zu diesem 7. Treffblick. Da geht es eben darum, ich werde sein, ich werde nicht sein. Das sind, würde ich mal sagen, ist so das grundlegende Muster. Alle übrigen sind dann eigentlich nur spezielle Ausformungen vom Ich werde sein, und zwar mit Form und ohne und mit und ohne Wahrnehmung und wieder noch. Also man kann, wenn man es ein bisschen vereinfachen will, ich werde sein, ich werde nicht sein. Das sind diese beiden Extreme, in denen unser Geist zu denken gewohnt ist oder in denen unser Geist sich Dinge einzubilden gewohnt ist. Es geht ja hier ums sich etwas einbilden und etwas vermeinen. Und diese Einbildungskraft, dieses Manjana, wird inspiriert, würde ich mal sagen, von dem Verlangen, von dem Tanha. Das kommt auch dadurch ganz schön hervor, da wie wir wahrscheinlich die meisten von euch wissen, Begehren entsteht bedingt durch Gefühl. Mit Vedana Paccaya Tanha. Und dieses Gefühl ist das, worum es da im ersten Teil geht, dieses Gedroschenwerden von angenehmen und unangenehmen Formen. Und ich habe diesbezüglich noch eine andere schöne Lehrrede gefunden, die mal noch hier drinnen ist, die das noch deutlicher macht, dass wirklich das Gefühl die Ursache des Manjanas ist. Und auch wie es das Manjana hervorbringt. Jetzt kurz nachblättern. Wie das Ganze mit unseren Ansichten zusammenhängt und vor allem mit dem Sakkaya-Dikti, mit der Persönlichkeitsansicht. Das sind ja in Wirklichkeit 20 Ansichten, die durch unseren Kopf schwirren, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, und die ständig um die 5 Daseinsgruppen tanzen und uns halt in diesem Identifikationsprozess gefangen halten. Also dass man Form, Gefühl, Wahrnehmung, dann Sankaras, sage ich mal, und Bewusstsein, dass man sich damit identifiziert auf 4 verschiedene Arten. Da müssen wir jetzt nicht so furchtbar ins Detail gehen. Da haben wir es ja, außer Samyutta Nikaya, das ist 22, 47. Sutta. Ich lese mal kurz vor. Diejenigen Asketen und Priester, die Mannigfaches als das Selbst betrachten, alle diejenigen betrachten die 5 Gruppen des Anhangens als Selbst oder eine von ihnen. Welche 5? Es kommt die ganze Sakkaya-Ditti-Phrase, die ist ja auch noch punktiert ausgeführt. Also der unerfahrene Weltmensch betrachtet die Körperlichkeit, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltungen, das Bewusstsein als das Selbst oder das Selbst als eins, der kann das besitzend oder das Bewusstsein als im Selbst oder das Selbst als im Bewusstsein. Bei solcher Betrachtung schwindet ihm nicht die Vorstellung, ich bin. Wenn ihm aber, ihr Mönche, die Vorstellung des Ich Bin nicht geschwunden ist, so kommt es zur Bildung der 5 Sinnesfähigkeiten, nämlich der Sinnesfähigkeit des Gesichts, Gehörs, Geruchs, Geschmacks und Körpergefühls. Das behandelt es eher den Wiedergeburtsprozess, das ist für uns jetzt im Moment nicht so relevant. Es besteht dann, ihr Mönche, Geist. Es bestehen Geistobjekte, es besteht das Element Nichtwissen. Wenn nun ein unerfahrener Weltmensch ein Gefühl empfindet, das entstanden ist aus einem mit Nichtwissen verbundenen Sinneseindruck, das ist hier nicht ganz korrekt übersetzt, und zwar er wird von einem Gefühl berührt, das aus, ja, naja, das entstanden ist aus einem mit Nichtwissen verbundenen Sinneseindruck. Also es gibt Sinneseindrücke, die mit Unwissenheit verbunden sind. Das sind bei den meisten von uns wahrscheinlich leider die meisten. Also solange man noch Unwissenheit hat, sind Sinneseindrücke mit Unwissenheit verbundene Sinneseindrücke. Das heißt, sie führen in der Folge zu Gefühl und darüber hinaus vom Gefühl dann zu Begehren. Ja, also selbst die Erleuchteten, die haben auch noch Sinneseindrücke natürlich und Gefühle, aber das geht dann nicht so weit, dass es zu Verlangen führt. Also das ist der Unterschied zwischen Erleuchteten und Nicht-Erleuchteten, dass die einen haben mit Unwissenheit einhergehende Sinneseindrücke und die andere mit Wissen einhergehende Sinneseindrücke. Und wenn jetzt ein unerfahrener Weltmensch ein Gefühl empfindet, das durch diesen Nichtwissenskontakt, Avijja Sambhasa, für die, die sich ein bisschen für Pali interessieren, dann denkt er, ich bin. Er denkt, dies bin ich. Er denkt, ich werde sein, ich werde nicht sein, körperlich werde ich sein, unkörperlich, bewusst, unbewusst, wieder bewusst machen. Also die neuen Mangel natürlich schon kennengelernt haben. Es bestehen wohl die 5 Sinnesfähigkeiten, doch wird dabei das Nichtwissen vom erfahrenen edlen Jünger aufgegeben und Wissen entsteht. Infolge der Nichtwissensaufhebung und der Wissensentstehung hegt er nicht solche Gedanken, ich bin dies, ich werde sein, ich nicht werde ich sein, körperlich und körperlich, mit Wahrnehmung, ohne Wahrnehmung, weder noch werde ich sein. Also durch die Aufhebung der Unwissenheit erzeugt das Vedana kein Manjana mehr. Also das beweist uns auch, wie stark das Manjana und das Tanha miteinander verschmolzen sind. Und darum finde ich, ist das ganz gerechtfertigt zu sagen, dass diese Parabel von Vibhacitti, die ja in ihrer Feinheit oder in ihrer Gerissenheit von Manjana noch übertroffen wird oder damit halt verglichen wird, dass man da herauslesen kann, wie viel das mit dem Tan, mit dem Bhavatana und dem Vibhavatana zu tun hat, mit dem wir uns ja leider herumschlagen müssen, auch als Buddhisten, auch als Meditierende. Und das hat also die Unwissenheit aufheben und das Manjana unterbinden, ist da irgendwie beides das Gleiche. Das heißt, wenn wir dem Aufruf des Buddha in der Gerstenbündel Sutta nicht vermeinten Gemüts wollen wir verweilen, so Bhikkhus habt ihr euch zu üben, wenn wir der gerecht werden wollen, dann reicht das natürlich nicht, sich einfach zu denken, na gut, dann habe ich jetzt kein Verlangen mehr, sondern müssen das Verlangen an der Wurzel ausgraben. Dadurch, dass wir die Unwissenheit überkommen. Und dazu, jetzt würde ich vielleicht gerne um dieses elektronische Hilfestellung bitten.
Auf Support.
Darf ich eine Frage stellen?
Bitte.
Wie würdest du den Unterschied, den es ihn gibt, zwischen Manjana und Papancha beschreiben?
Naja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Manjana ist irgendwie eine Stufe vorher. Das ist das, die natürliche Tendenz des verblendeten Geistes, in jede Sinneserfahrung irgendeine Art von Ich-Bezogenheit sofort hinein zu interpretieren. Und was daraus dann entsteht, an Wichtignehmen oder an sich beschäftigen, an nach Glück suchen in dieser Ich-Welt, die man sich da erst erschaffen hat, das ist dann das Papancha. Mhm. So, nur mal so gefühlsmäßig würde ich das so sehen. Aber die beiden Begriffe sind sehr eng miteinander verwandt. Es ist sogar, das habt ihr jetzt da rausgestrichen, in dieser Gerstenbündelsutte, die geht noch ein bisschen weiter im Original und da verwendet dann der Buddha noch, ich glaube, wie viel, 1, 2, 3 Synonyme für das Manjana. Wieder mit alles gleich. Nur ein Wort wird ausgetauscht und das ist einmal, ich glaube, Injita, das ist irgend sowas wie Wackeln oder Zittern. Mhm. Und einmal kommt Pandita, das ist sowas wie Zucken. Und dann am Schluss kommt Papancha. Also es zeigt ja, wie eng die miteinander verbunden sind. Ja, ich hoffe, das ist bis jetzt alles noch nicht zu theoretisch. Jetzt wird es hoffentlich auch ein bisschen praktischer.
So, mit dem müsste ich mich jetzt natürlich auskennen. So, da drückt man es auf.
Genau.
Ah, ist schon da. Okay, was brauchen wir jetzt? Okay, also, danke schön.
Na gut, also wir haben jetzt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn wir diesen Aufruf des Buddha nicht mit einem manjana-losen Geist sollt ihr verweilen, ihr Bhikkhus, so habt ihr euch zu üben und dem nachkommen wollen, dann stellt sich natürlich die Frage praktisch gesehen, was haben wir da zu tun? Um uns auch aus diesem Dilemma von da sein wollen und weg sein, also dass ich irgendwo in ein beständiges aber hineinretten wollen und das vermeintliche Ich durch ein Vibhava zerstören zu wollen. Das sind beides falsche Ansichten, denen auch Buddhisten leider oft anheimfallen. Gerade die zweite, weil das klingt für viele schon irgendwie Nibbana-artig, weil das Ich ist nur eine Illusion und darum möchte ich verschwinden, so irgendwie. Aber da ist ein ganz feiner Denkfehler drinnen, der dann aber in der Folge, so wie wenn man nur irgendwo um einen Grad den Winkel verändert, dann das über die Kilometer hin einen ganz woanders hinbringt. Also was ist, aber da komme ich jetzt dann gleich nochmal zurück, jetzt wird es ein bisschen praktischer, hoffentlich. Ja, die Lehre, die heißt hilfreich Nummer 2, ist im Salayatana Sanyutta, im Sanyutta Nikaya. Und der Buddha erklärt, das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung allen Manjanas will ich euch zeigen. Das höret und achtet wohl auf meine Rede. Was ist aber das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung allen Vermeidens? Was denkt ihr, Mönche? Ist das Auge beständig oder unbeständig? Unbeständig, o Herr. Was aber beständig ist, ist das Wehe oder Wohl? Wehe, o Herr. Was aber unbeständig, Wehe, ein veränderliches Ding ist, kann man das etwa so betrachten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, o Herr. Und ebenso bei allen anderen Sinnesgebieten, und dem, was damit verbunden ist. Aha, das ist interessant, das ist ja auch sehr stark abgekürzt. Es geht da auch bei jedem Sinnesgebiet die ganze Reihe durch, von Auge und Form und dann Augenbewusstsein, Augenkontakt und daraus entstehendes Gefühl. Also das muss man sich immer mitdenken. Es ist die ganze Palette bis hin zum Vedana, und das ist hier gegeben. Die werden alle als vergänglich, leidhaft und nicht selbst so analysiert. Okay. So sehend, ihr Mönche, findet der erfahrene, edle Jünger nichts daran. Das ist eigentlich Nibbida, also es ist eigentlich ein bisschen ein stärkeres Wort, das nichts daran finden. Es ist eigentlich einen Überdruss diesbezüglich haben oder sich. Es reicht einem. Nichts daran finden würde entreizt. Durch die Entreizung wird er erlöst. Im Erlösten ist die Erlösung erkennt, er versiegt, ist die Geburt vollendet, der Brahma-Wandel gewirkt, das Werk nichts Höheres gibt es über dieses hinaus, versteht er da. Das, ihr Mönche, ist das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung allen Manyanas. So. Da kommt noch ein ganz furchtbar wichtiger Begriff vor, und zwar Entreizung. Das ist jetzt hier auch das Schlagwort, wenn es ums Praktische geht. Viraga. Das heißt eigentlich ohne Gier, ohne Gier in jedem Sinne. Und mehr, was es eigentlich wirklich bedeutet, hat zwei Bedeutungsnuancen. Die erste ist eben dieses Entreizen oder als reizlos finden. Und das andere ist aber auch eine Nuance von Verblassen oder Verschwinden. Die kann man immer beide irgendwie mitdenken, wenn es um dieses Wort Viraga geht. Okay. Und also das Viraga ist der Schlüssel, mit diesem Manjana zu arbeiten. Und das wird jetzt hoffentlich auch dann bald noch ein bisschen deutlicher, wie das mit dem Daseins- und Nicht-Daseins-Verlangen hier zusammenhängen. Ich möchte erst jetzt mal ein bisschen sozusagen Offroad gehen und mehr über das reden, was auch in der Praxis relevant ist. Hier wird über Anicca gesprochen, und zwar über Anicca Dukkha Anatta. Diese Abfolge von Anicca Dukkha Anatta verwendet der Buddha oft, wenn er eher ein philosophisches Argument bringen möchte. In der Praxis, wenn es zur Anicca Anupassana kommt, wirklich zur Übung des Anicca Sehens, da kehrt in vielen Lehrreden immer wieder ein Quartett, scheint immer wieder auf, von einer gewissen Abfolge, würde ich einmal sagen. Zum Beispiel die von euch, die mit den 16 Schritten der Atembetrachtung bekannt sind, werden sich da sofort daran erinnern, an die letzten vier Schritte. Das ist das Anicca-Anupassana, das Viraga-Anupassana, Nirodha-Anupassana, Patinissaka-Anupassana. Also das Sehen von Anicca, dann das Sehen, oder da würde ich eher sagen, fast ist es das Erleben von Entreizung. Ich bevorzuge hier die Bedeutungsnuance Entreizung. Ich übersetze es mal kurz durch und da werde es dann noch ein bisschen erklären. Dann ist es das Sehen von Auflösung und das Sehen oder das Üben mit dem Loslassen, dem eigentlich von sich werfen, Patinissaka. Das ist mehr, wenn es wirklich an die Praxis geht, bei Anicca Anupassana, ist das die Reihenfolge, die der Buddha aufzeigt. Und das ist sehr wichtig, diese Reihenfolge auch im Kopf zu haben, weil der die Betrachtung der Vergänglichkeit etwas sehr Starkes ist, was viele Muster in uns, auch dieses Bhavatana und Vibhavatana, vieles herausfordert, unsere Ich-Illusion völlig herausfordert. Und deswegen muss man sich dem auch sehr gezielt und geplant nähern, indem man zuerst die Vergänglichkeit in einem normalen Sinne zu sehen, sich übt, das Entstehen und Vergehen vom Atem zum Beispiel. Da kann man auch was für viele gerade am Anfang auch recht leicht ist, ja, mit dem Atem das Entstehen und Vergehen zu beobachten. Wenn man sich mehr auf alles, was in der Sinnenwelt so passiert, fokussieren möchte, ist das mit dem Entstehen und Vergehen ein bisschen schwierig, weil man ja dann jeweils immer einen Sinneseindruck oder eigentlich eine Wahrnehmung beginnen und wieder zu Ende gehen und beobachten muss. Da kann man, so als kleinen praktischen Trick, die Vergänglichkeit besteht aus drei Phasen in Wirklichkeit, aus dem Entstehen, dem Anderswerden und dem Vergehen. Und da kann man auch diese mittlere Phase mal ruhig anfokussieren und sich dieser Natur des ständigen Veränderns, des ständigen Bewegens, Dahinfließens auch ruhig einmal das anfokussieren und dadurch einen grundlegenden Anicca, einen grundlegenden Einblick in die Vergänglichkeit bekommen. Oder auch dann eben die Folgen davon zu spüren beginnen, wenn sich alles ständig bewegt, wenn alles ständig kommt und geht, ja, wozu dann das Ganze? Wozu sich dann damit identifizieren? Wozu sich dann davon irgendetwas Bleibendes erhoffen? Ja, wozu das dann als ich und mein oder mein Selbst betrachten? Und dadurch entsteht eine gewisse Art der Ernüchterung. Das ist dann eben schon genau dieses Viraga-Anpassung. Für mich war es erst, ich kann das so auch mit euch teilen, vor kurzem, vor, ich glaube, es 2 oder 3 Wochen, die Gelegenheit, mit dem Bhante Analio auch mal kurz zu mich auszutauschen. Und das war für mich, eigentlich für uns beide, sehr schön, wie wir drauf gekommen sind, dass wir beide diese 4 Begriffe auch auf die gleiche Weise sehen und auch erleben. Weil ich bin da in Sri Lanka manchmal sogar bei gelehrten Mönchen, die ich sehr respektiere, angerannt. Das wird traditionell immer so erklärt, dass eigentlich nach dem Anicca-Anupassana, das Viraga, Nirodha, Patinisada, das ist alles schon Nibbana, weil das auch zufälligerweise auch Epithele für Nibbana sind, habe ich das immer wieder gehört und das hat für mich, das hat so absurd geklungen, dass man kann ja nicht Nibbana oder Nibbana-Anupassana machen, wenn man es noch nicht erreicht hat. Also ich finde das einfach viel schlüssiger und es war dann eben schön, dass der Bhante Analio, der so ein gelehrter und auch sehr intensiv praktizierender Mönch ist, mit dem ich wirklich sehr viel Respekt, der ist ein ganz toller Mönch und umso mehr hat mich halt gefreut, dass der das ähnlich sieht. Und gut, das ist nur mal so zur Selbstrechtfertigung, damit kann man was sagen. Ja, also dann, so geht es über Anicca zu Viraga, zu dieser ganz fundamental wichtigen Viraga. Also es ist so sozusagen die emotionale Auswirkung von Anicca-Anupassana. Insofern ist es nicht so wirklich selbst ein Anupassana wie das Anicca, sondern macht einfach das Anicca weiter und dadurch wächst das Viraga immer mehr. Und was dann interessant wird, durch diese Entreizung, auch die Ernüchterung, die dadurch entsteht, hat man plötzlich eine neue Möglichkeit. Etwas, was davor ohne Viraga sehr schwierig ist und dann auch zu dieser Baba-Vibhava-Komplikation führt, das werde ich dann noch ein bisschen ausführen. Man kann sich unvoreingenommen für den Nirodha-Aspekt unserer Erfahrungen öffnen. Und das einmal zulassen, das zu sehen, dass sich jeden Moment alles völlig auflöst. Dass jede Sinneserfahrung, jede mögliche bewusste Erfahrung im nächsten Moment völlig verschwunden ist. Und das ist eine sehr drastische, sehr dramatische Einsicht, die gar nicht zustande kommen kann, wenn der Geist nicht schon genügend entreizt ist, um das überhaupt unvoreingenommen sehen zu können. Ja, was jetzt passiert? Was jetzt glaube ich, sind jetzt meine Mutmaßungen, weil ich habe so ein bisschen das beobachtet, dass in unserer buddhistischen Welt oft sich da die Geister scheiden. Also auch ich weiß nicht, ob jemand den ehrwürdigen Bhantanyana Deepa kennt in Sri Lanka, du kennst ihn vielleicht. Das ist ein der schon 40 Jahre ein Waldmönch in Sri Lanka aus Belgien, glaube ich. Also eine Kapazität dort, ja, ein sehr geschätzter Mensch. Und der hat das mal so lustig genannt, die auf Englisch die Cessationalists und die Continuationalists. Das sind so die buddhistischen Lager. Die einen, die irgendwie das Nibbana noch als irgendeine Art von Fortsetzung sehen wollen und die Nibbana als das völlige Auslöschen sehen wollen. Und ich war lange, bin es vielleicht immer noch zu einem großen Teil eher im zweiten Lager angesiedelt, weil das ja auch eigentlich eher stimmt. Also man hat eher recht, aber man kann sich da, gerade weil es näher an der Wahrheit liegt, kann man sich da auch furchtbar dran verputzen, wenn man das mit Vibhavatana verwechselt. Und ich hab das irgendwie so erlebt, dass, das habe ich mir auch aufgeschrieben, bei dieser Anicca-Anupassana-Übung, da sind am Anfang, stehen natürlich die verschiedenen Sinneseindrücke im Vordergrund, wie sie kommen und gehen, die Geräusche, die Gedanken und so weiter. Und es richtet sich dann immer mehr alles darauf hin, auch den entscheidenden Punkt, weil sich mit den ersten vier Daseinsgruppen nicht zu identifizieren, ist nicht so schwierig. Aber es spitzt sich dann alles auf den entscheidenden Punkt zu, ist das Bewusstsein Atta oder Anatta? Das ist wirklich der Kernknackpunkt, wo es dann wirklich darum geht, ob man erleuchtet wird oder nicht. Und wenn man jetzt vom Anicca-Anupassana, und das ist ja leider, viele von uns haben es da irgendwie eilig und wollen alles schnell, schnell machen, so schnell wie möglich, so weit wie möglich und so spektakulär wie möglich meditieren. Und also viele hasten dann vorwärts und wollen sofort wissen, wie ist das Bewusstsein und wie ist der Geist und ist das jetzt Atta oder Anatta. Und stolpern dann in eine Art von Nirodha-Anupassana hinein und sehen sich dann damit konfrontiert, dass das Bewusstsein sich ständig auflöst. Das ist dann so herausfordernd, dass manche da einen Rückzieher machen und sagen, es gibt irgendeine Art von Nibbana, universellem Bewusstsein, irgendeine Art von wahrem Sein oder irgend sowas, was wir zwar nicht wahrnehmen können, was uns aber dann auffangen wird, wenn wir wirklich alles loslassen. Also so eine Art von Rückversicherung, dass selbst wenn ich jetzt das Vijnana als Nirodha sehe oder irgendwie, man will es gar nicht wirklich loslassen, weil eben die Vorarbeit gefehlt hat und das Viraga nicht da ist. Also das Viraga, und das ist eben im praktisch angewandten Buddhismus geht es sehr pragmatisch zu. Das hat auch mein Lehrer in Sri Lanka einen schönen Spruch getan, das kennst du das wahrscheinlich auch, ist auch in den Nibbana Sermons, das finde ich sehr markant. Er hat gesagt, ihm damals alles relativ und pragmatisch. Also es gibt kein absolutes Irgendwas. Also selbst die Praxis, selbst das Dhammanupassana, selbst das Anicca-Anupassana, ist alles immer relativ anzuwenden. Und hier müssen wir leider, oder müssen wir uns damit abfinden, dass das Viraga dadurch entsteht, dass wir ganz banal und ordinär Anicca-Anupassana machen. Da muss man einfach mal die Vorarbeit leisten, dass diese Entreizung stark genug wird, um sich dann dieser Auflösungsnatur unvoreingenommen öffnen zu können. Weil sonst passiert eben entweder, dass man einen Rückzieher macht und sich eine romantische oder esoterische Nibbana-Wolke irgendwie zusammenfantasiert. Oder was dann auf der anderen Seite passiert, und das passiert eben eher denen, die Cessationalists sind, auch interessant zu schauen, wie das passiert, wenn man auch da überhastet und das Viraga noch fehlt und man sofort in die Auflösung hineingeht und sehen will, dass sich alles auflöst, dann kommt es da zu einer Ablehnung. Und zwar oder zu einem Missverständnis, dass man nicht versteht, was jetzt eigentlich losgelassen werden soll. Was dann dieser letzte Schritt mit dem Patanissaka eigentlich soll. Wenn man die Dinge sich auflösen sieht, dann denkt man sich, na gut, dann sind die Dinge schuld an einem Dukkha. Da müssen jetzt die Dinge weg. Und dadurch versucht man irgendwie die Dinge so loszulassen, dass sie verschwinden und dass man dann hoffentlich einen bewusstlosen Zustand erlebt. Also man richtet da seine Energie auf das falsche Ziel. Da gibt es ich kann mir das aus dem Mahayana-Buddhismus ausbauen, eine kleine Metapher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sie die verwenden. Ja, wahrscheinlich irgendwie ganz anders, aber es passt ja ganz schön mit dem Unterschied zwischen einem Hund und einem Löwen. Wenn man einen Hund mit einem Stock schlägt, dann beißt er in den Stock. Wenn man einen Löwen mit einem Stock schlägt, na, dann beißt er den, der den Stock in der Hand hat. Also das passiert dann leicht den Vibhavatamha, zum Opfer gefallenen Buddhisten, dass sie nicht auf das losgehen, was sie eigentlich sollten. Und das ist das Manjana, das Tanha, das Nandi, das dahinter steckt. Ist das ein Begriff, das Nandi in der ersten Lehre in der mittleren Sammlung, sagt der Buddha das so kraftvoll, dass das Nandi oder das eigentlich das sich erfreuen, das sich ergötzen, ist die Wurzel allen Leidens. Und das ist wirklich jedes Mal, wenn wir mit unseren Sinnen etwas wahrnehmen und unser Geist das verarbeitet, ist immer ein ganz kleiner Moment, wo man sich daran erfreut, das wahrzunehmen, und sich daran erfreut, sich damit zu identifizieren. Und das ist das, was man loslassen muss. Die Sinneseindrücke kann man loslassen, so wie man will, sie kommen immer wieder nach. Wenn jemand von euch schon mal in Asien war und von einem Blutegel gebissen wurde, ist jemand hier im Raum? Ich weiß nicht. Ja, du? Kannst du das bestätigen? Also wenn die einen beißen, selbst wenn man sie dann wegzupft oder sie abgefallen sind, das blutet noch ewig nach, weil die haben da irgend so ein Blutgerinnungshemmungsgift. Also das Blut kann man wegwischen, es kommt sofort wieder nach. Wenn man es 100-mal wegwischt, kommt es 100-mal nach. So ist das, wenn man versucht jetzt die Dinge an sich, die Sinneseindrücke wegzumachen, die kommen immer wieder nach. Das ist einfach nicht der Weg, sich vom Dukkha zu befreien. Und ja, da können wir nochmal kurz zurückkehren jetzt zu unserer Vipachitti-Geschichte und schauen, wie das zusammenpasst, dass der Nibbana-Romantiker, sage ich mal, der erste, der Bhavatamha-Buddhist, der ist so wie der Vipachitti, wenn er sich denkt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht in der Deva-Welt, weil dann ist er plötzlich von all seinen Fesseln befreit und kann in den Deva-Genüssen schwelgen. So ähnlich geht es dann oft mit den Bhavatamha-Buddhisten, dass sie eben dann irgendeinen geistigen Zustand, irgendeinen Samadhi-Zustand erreichen, den für eine überweltliche Erreichung halten und damit sehr glücklich und zufrieden sind. Also sie schwelgen in dem und sind eigentlich von der Fessel befreit, indem sie jetzt auch relativ frei von Gier und Hass sind, aber sie sind eben leider noch immer in Samsara drinnen. Sie können nicht weg, weil sie gar nicht mehr weg wollen, weil sie was gefunden haben, was ihnen Freude macht. Und was den wie Bhavatana-Orientierten passiert, ist, dass sie zwar jetzt weg wollen, was eigentlich schon einmal in die richtige Richtung geht, zumindest ansatzweise, obwohl es dann leider falsch abzweigt, aber dass dann durch die Ablehnung, die damit verbunden ist, ihnen Hände und Füße gebunden sind und sie dadurch die Wirklichkeit nicht mehr so sehen können, wie sie eigentlich ist. Weil sobald die Ablehnung mit hineinkommt, dann wird das Ganze furchtbar kompliziert. Dann beginnt das Ego sich aufzubauen und dagegen zu wehren. Dann ist eine Ablehnung drinnen und dann wird man nicht frei von Mangel, wird man nicht frei von Begehren, nicht frei von Sansar. Na gut. Gibt es da mal irgendeine Frage dazu? War das halbwegs verständlich?
Und was macht man, wenn man diese Vipavatana-Ecke wieder abkippt? Also wenn man merkt, dass es gerade wieder alles so psch. So, also was ist das Gegenmittel?
Ja, Viraga auf der einen Seite. Diese ist Entreizung, dass man halt wieder von neu anfängt und einfach auch schaut, dass auch diese Gefühle, die mit dem Vipavatana verbunden sind, kommen und gehen. Und das andere, was da wichtig ist, ist Upekka, Gleichmut. Da komme ich dann eh auch noch drauf zurück. Das war jetzt mal sozusagen ein Ansatz, um sich vom Mangel zu befreien. Eher so eben der über direkt über die Anicca-Reflexion. Ja, und vielleicht kommt da jetzt noch ein bisschen eine Antwort, wenn wir da weitermachen. Ja, und zwar über Upekka. Dass man sich über Upekka, über Gleichmut da auch in der Mitte auszentrieren lernt. Und da möchte ich jetzt Moment, wo sind wir? Ja, da möchte ich auch einmal mein Lob aussprechen für alle, die da mitgeholfen haben beim Opa Nayoko. Ja, das sind echt ganz schöne Bücher. Und darum werde ich es auch gleich verwenden. Und zwar, um kurz zur Dhatavibhanga Sutta einzuklinken. Da habe ich es. Ich habe es sogar selber mitgebracht. Mit Lesezeichen. Ja, ist das. Die Dhatavibhanga, ich werde sie nochmal kurz umreißen, die Dhatavibhanga Sutta, und zwar vor allem den Teil, wo es um Weisheit geht, weil das jetzt am ehesten auch für das Thema relevant ist. Es geht dann auch um Manjana in der Sutta, darum habe ich sie auch damit rausgesucht, weil das gut passt, finde ich. Man fängt damit an, dass man, dieser Teil fängt damit an, dass man diese Elemente betrachtet. Und zwar als das ist nicht mein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. Was sind es fünf? Alle fünf? Ich weiß nicht, das mit dem fünften ist für mich immer eher so ein bisschen nur am Rande. Ich habe das auch eine kleine persönliche Theorie, wenn das jetzt nicht so viel ist. Ich glaube, wir müssen den Buddha nicht unbedingt als den perfekten Wissenschaftler sehen. Er war völlig erleuchtet, aber nicht, weil er ein perfekter Wissenschaftler war und auch nicht, weil die Wissenschaft zu der damaligen Zeit perfekt war. Und ich habe mal drüber nachgerührt über diese fünf Elemente und das mit dem Raumelement ist mir eigentlich immer ein bisschen rätselhaft, was damit gemeint ist. Ich habe dann den Eindruck bekommen, was wir jetzt in unserem Verständnis als Luft bezeichnen würde, beinhaltet eigentlich sowohl das Windelement als auch das Raumelement. Damals, zur Zeit des Buddha, hat man nicht gewusst, dass es so etwas wie Luft gibt. Da hätte man gesagt, dass zwischen uns beiden, da ist einfach leerer Raum. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt, dass da etwas ist, und zwar ein Gemisch aus vielen verschiedenen Gasen. Und wenn diese Gase sich bewegen, dann spüren wir das als Wind. Also Wind ist eigentlich nichts anderes als sich bewegende Luft. Würde ich das jetzt mit der kleinen Zusatzinformation, die wir jetzt haben, dass es sowas wie Luft gibt, würde ich die ein bisschen zusammenfassen. Das kann man davon halten, was man will. Aber weil ich mit dem Raumelement nicht so viel anfangen konnte, habe ich mir das irgendwie so zusammengebastelt. Wie auch immer, also ich weiß irgendwie, ob es 4 oder 5 Elemente in der Sutta sind, ist ja auch nicht so wichtig. Man rechnet mal ab mit den Elementen der Rupa-Welt, mit der materiellen, den materiellen Elementen. Das ist nicht meins, das bin nicht ich, das ist kein Selbst. Und dadurch entsteht wieder Nibbida, wieder Überdruss und dadurch wieder Viraga. Da sind wir wieder beim Viraga. Und zwar heißt es, die Elemente viragen. Also die werden irgendwie ausgedünnt, die verblassen, die verbleichen. Dadurch, dass man nicht mehr dass sie nicht mehr reizvoll sind, dadurch, dass man das verstanden hat, dass die Elemente im Inneren, die Elemente im Äußeren, das alles hat alles nichts mit einem Ich zu tun. Es ist einfach nur Materie, unter Anführungszeichen. Kann man auch eine Debatte darüber abhalten, aber das machen wir jetzt nicht. Sondern wir gehen weiter in der Dhatavibhanga Sutta. Da kommt es dann zum, wie, nachdem man mit diesen Elementen einmal abgerechnet hat, kommt es noch zum Bewusstseinselement. Und da ist es sehr interessant, dass das Bewusstseinselement, welcher Dinge ist sich dieses Bewusstseinselement bewusst? Der Gefühle, das ist angenehm, unangenehm und weder noch. Und da macht man dann eine spezielle Art von Vedana und Upasana, indem man auch die Ursache, den Sinneskontakt des Vedanas mit einbezieht und sieht, wie wenn der Sinneskontakt da ist, gibt es das Gefühl, wenn der Sinneskontakt weg ist, ist das Gefühl weg. Dadurch löst man sich auch von dieser Daseinsgruppe ein bisschen ab und ist dann in einem gleichmütigen Bewusstsein. Das wird oft dann auch mit der 4. Vertiefung irgendwie gleichgesetzt. Ich bin mir da persönlich nicht so sicher, weil das eigentlich ein ganz anderer Weg bis dahin beschrieben wurde. Die Kommentare sagen für alle 4. Vertiefung, auch weil es nachher noch in die unkörperlichen Bereiche hineingeht. Ich werde ein bisschen offener, und gerade wenn es jetzt auch hier um praktische Fragen geht, würde ich das Leuten empfehlen, die sich vielleicht die vielleicht merken, dass sie mehr Gleichmut in ihrer Praxis haben wollen, aber nicht jetzt die 4. Vertiefung zur Verfügung haben, die bitte nicht dadurch entmutigen lassen, dass der Kommentar sagt, das bedeutet die 4. Vertiefung. Einfach die 4 Elemente Betrachtungen machen. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann kommt wirklich so ein Effekt, dass der Körper sich zwar natürlich nicht wirklich auflöst, aber man so das Gefühl hat, das wird alles so unwichtig, dass man es gar nicht mehr wirklich, es ist nicht mehr so im Fokus, es tritt in den Hintergrund. Und dann kann man mit diesem Bewusstsein, das jetzt in den Vordergrund getreten ist, Gefühlsbetrachtung machen. Das kann jeder machen, da braucht man nichts Besonderes dazu. Dass man erkennt, okay, weil ich das Geräusch gehört habe, freue ich mich, weil da im Knie ein Gefühl ist, empfinde ich das als unangenehm, und sobald meine Aufmerksamkeit wieder woanders ist, ist das weg. Ja, also dass man sieht, die Gefühle entstehen bedingt durch Kontakt. Wenn der Kontakt dann woanders stattfindet, ist das Gefühl auch wieder weg. Ja, da habe ich noch eine ganz interessante Episode dazu zu bringen, vielleicht aus Sri Lanka. Ich war ja lange Jahre in Sri Lanka und habe dort eben zu der Zeit in einer Hütte im Wald gelebt, so eher im Teegebiet, und da leben auch viele tamilische Teepflücker. Und diese Tamilen, das sind hauptsächlich Hinduisten, und die haben so ein paar Mal im Jahr so zu Ehren ihrer hinduistischen Deva-Schreine ganz wilde Feste feiern die da. Also da geht es wirklich zu, da werden Leute an Haken aufgespießt und so durch die Teeplantagen geführt, alles zu Ehren des Gottes. Ja, das ist ziemlich intensiv. Also die Leute, das sieht man auch, da kann man auch viel Mitgefühl haben, wie einen Mitschaditi und Samaditi auf verschiedene Wege bringen kann. Ne? Das sind Leute, die in ihrem Leben irgendein Problem haben, die gehen dann zu diesem Schrein hin und machen eine Vereinbarung mit der Gottheit und sagen, wenn meine Tante wieder gesund wird oder wenn mein wenn mein Geld alles wieder zu mir zurückkommt, das ich verloren habe, dann werde ich mich beim nächsten Festival aufspießen lassen. Also so auf Haken werden die wirklich aufgespießt und hängen dann in der Luft, werden noch in der Luft baumelnd da auf den da durch die holprigen Straßentrakte herumgeführt und es tut ihnen nicht weh. Das ist dann quasi, sie stellen sich zur Verfügung, damit der Deva seine Macht irgendwie an einem Menschen präsentieren kann. Das ist so die Idee drin. Wie auch immer, können Sie sich vorstellen, da geht es ziemlich wild zu bei solchen Festen. Da wird dann auch Musik und gekreischt und getrommelt, also ein Spektakel. Und ich bin da in meiner Hütte gesessen, wollte meditieren, habe gerade die Dhatu Vibhanga Sutta auch interessant gefunden, habe dieses Vedananupassana gemacht und dann haben sie da losgekreischt und Krawall gemacht und ich habe mich natürlich gestört gefühlt und da war ein unangenehmes Gefühl und gedacht, okay, das muss ich ja jetzt mit der Praxis gleich einbeziehen und dachte, na gut, weil der Ohr in Kontakt ist, ist dieses unangenehme Gefühl. Und dann vielleicht, weil die Kassette umdrehen mussten oder was, war plötzlich für eine Minute war wirklich Totenstille. Da hätte es eigentlich laut Plan das unangenehme Gefühl weg sein müssen. War es aber nicht. Und dann habe ich mal gegrübelt, wie kann das sein? Moment, da stimmt das nicht. Was falsch gemacht. Und dann bin ich aber drauf gekommen, es gibt ja auch den Geist und den Geisteskontakt. Und dieser Geisteskontakt hatte zum Objekt, dass mich das stört. Und das war nicht weg, weil die Musik weg war. Also nur so ein bisschen zur Veranschaulichung, wie man sich damit spielen kann mit dieser Praxis. Es ist sehr lohnenswert. Und was dann auch wirklich passiert, wenn man das macht, ähnlich wie es bei den Elementen war, wenn man sieht, dass das hat nichts mit mir zu tun eigentlich, das kommt und geht, dann verblasst das. Also dann verblassen diese intensiven Schattierungen von angenehm und unangenehm und es wird immer mehr Upekka. Und das ist meiner Meinung nach die Übung in der Dhatu Vibhanga Sutta, dass man dann diesen Upekka-Zustand noch immer weiter kultiviert und mit diesem schönen Vergleich mit dem Goldschmied, ne, der das manchmal das Gold noch ein bisschen heißer macht, manchmal ist es ein bisschen abkühlt, manchmal einfach nur zuschaut, bis das ganz rein und strahlend ist. Also man kann mit diesem Upekka-Zustand noch arbeiten, den verfeinern, bis er ganz stark ist. Ob das dann eine Vertiefung ist oder nicht, das ist ein anderes Kapitel, aber wenn ihr Upekka entwickeln wollt, ist das eine gute Methode. Und ja, da passiert dann auch was für unser Thema Relevantes. Und zwar, wenn er dann in diesem Upekka-Zustand ist, und ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, dass wir brauchen da die vierte Vertiefung nicht, wir haben jetzt einfach ein normales Upekka. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dreist, dass der Sutta da so aufzudrängen, aber ich sage es einfach mal so, aus Liebe zum Praktischen. Und dann hat man diesen Upekka-Geist, der dann hoffentlich stabil und stark ist. Und dann kommt da diese Anweisung, er formt keinerlei Bedingung, erzeugt keinerlei Willensregung in Richtung Werden oder Nichtwerden. Weil er keinerlei Bedingung formt und keinerlei Willensregung in Richtung Werden oder Nichtwerden erzeugt, haftet er an nichts in der Welt an. Und wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt, dann erlangt er Nirvana. Das ist eine Art, sich über diesen Gleichmut, und das ist ein Gleichmut, der nicht einfach von einer außergewöhnlichen Konzentrationsfähigkeit herstammt, sondern von ganz intensiver Vipassana-Praxis, von Vier-Elemente-Betrachtung, von Gefühlsbetrachtung kommt dieser gleichmütige Geist. Und mit diesem gleichmütigen Geist kann man jetzt sich einmal zumindest provisorisch über diese Extreme von Werden und Nichtwerden und auch dem Verlangen nach Werden und Nichtwerden, dieses Bhava und Vibhava, sich mal kurz drüber erheben. Ne? Indem man, das heißt, er formt keine Bedingungen, erzeugt keine Willensregungen, das ist Abhisankaroti und
Appen Sanchi tät, dass du dich erinnerst. Dass die, also dass dieses Werden und Nicht-Werden, man musste sich wirklich anstrengen mit all seinen Sankaras und mit all seiner Absicht, dass das überhaupt passiert. Diese extreme Haltung, entweder da sein oder nicht da sein. Wenn man diese Triebe von sich da einmischen einmal einfach zur Ruhe kommen lässt, dann kommt man an einen Punkt, wo das einfach auch dann natürlich in eine Balance kommt. Ja, also das ist nur mal so ein weiterer Zugang zu einer Balance zwischen Bhavatama und Vibhavatama. Ja. Wie ist das mit der ja?
Einfach kurz fragen, worauf ist dann dein Geist ausgerichtet? Oder also auf das Upika selber?
Das ist eine gute Frage.
Also in dem Moment.
Ja, ich denke kurz drüber nach. Auf das Upeka und vielleicht auch auf das nicht ausgerichtet sein, würde ich sagen. Ja, das ist ein Aspekt in der Praxis, der oft irgendwie, weil es irgendwie nicht so schlüssig klingt, wird das oft nur so schnell beiseite gelegt. Auch zum Beispiel in ganz einfachen Sachen wie bei den Hindernissen. Da heißt es ja auch, dass man das erleben soll, wenn die Hindernisse nicht da sind. Ja, das ist für uns irgendwie ungewohnt, weil wir denken uns immer, man muss sich mit dem beschäftigen, was gerade da ist. Man kann sich manchmal auch mit etwas beschäftigen, was nicht da ist und sehr großen Nutzen davon ziehen. Also da kommt man dann vielleicht so in eine Disidentifikationsspirale hinein, indem man sich das bewusst macht, jetzt dadurch, dass ich mit Sankara und Willen nicht dieses Extrem von Dasein und Nicht-Dasein erschaffe, wird mein Geist noch stabiler, noch mehr opaker. Ja, ich glaube schon, dass dann da auch, wenn das dann wirklich zu einer Verwirklichung führen soll, dass es dann da auch einen Moment gibt, wo noch einmal die drei Daseinsmerkmale in irgendeiner Form ganz deutlich werden. Aber das ist eben in dieser Praxis sichtlich so vorgesehen, dass das dann von selbst passiert. Dass dann plötzlich dadurch, dass das Upeka immer ausbalancierter wird, das Anatta so deutlich wird, dass man dann einen Durchbruch hat. Dadurch, dass man, wie es ja auch heißt, dass man immer weniger anhaftet und dadurch auch in die vier edlen Wahrheiten ein bisschen einsteigt, dass man sieht, weniger anhaften, weniger Dukkha, und dass man dann da intuitiv irgendwie durch die vier Wahrheiten durchbricht, so stelle ich mir das. Okay? Ja, wie ist das mit der Zeit? Ist das dann schon bald genug?
Für mich ist es genug.
Das ist die Ausnahme.
Ich bin sowieso summiert jetzt auch. Okay. Entschuldigung.
Ja, möchte noch jemand? Oder ist es noch? Nein, ich muss das jetzt ein bisschen wissen, weil ich habe da noch ein bisschen Material, und wenn ich wirklich jetzt schon bald zum Ende kommen muss, dann lasse ich jetzt manches einfach weg. Also es ist eure Entscheidung auch. Ja, noch zuhören? Okay. Ja, weil ich finde das so schön, auch noch in der Dhatavibhanga Sutta, wie wir haben desto viel über was man machen muss und wie es sein muss geredet, und da ist dann, kriegt nochmal einen Vorgeschmack, wie das dann ist. Und es kommen auch nochmal diese Manyanas vor, darum ist das für unser Thema ganz passend. Und zwar, die Fluten des Manyanas spülen über einen
der auf diesen Grundlagen, von denen ist eine eigentlich, finde ich, die wichtigste, das mit der Weisheit, die, genau die Praxis, die wir gerade beschrieben haben, spüren aber einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Und wenn die Fluten des Mannenen nicht mehr über ihn hinwegspülen, dann wird er ein Weiser im Frieden genannt, also ein Munisanto. Das ist ein, ja, eben ein Friedens, Weiser im Frieden. Das ist eigentlich ganz gut übersetzt. So wurde gesagt. Und worauf bezogen wurde dies gesagt? Bhikkhu, ich bin, ist eine Vorstellung. Ich bin dies, ist eine Vorstellung. Ich werde sein, ich werde nicht sein. Ich werde formhaft sein, formlos sein, wahrnehmend sein, nicht wahrnehmend sein, weder wahrnehmend noch nicht wahrnehmend sein. Das sind alles Vorstellungen. Vorstellungen sind eine Krankheit, ein Geschwür, ein Stachel. Indem man alle Vorstellungen überschreitet, Bhikkhu, wird man ein Weiser im Frieden genannt. Und der Weise im Frieden ist nicht geboren, er altert nicht, stirbt nicht. Er wird nicht erschüttert und hat keine Sehnsucht. Denn da ist nichts in ihm gegenwärtig, wodurch er geboren werden könnte. Nicht geboren, wie könnte er da altern? Nicht alternd, wie könnte er da sterben? Nicht sterbend, wie könnte er da erschüttert werden? Nicht erschüttert, wie könnte er da Sehnsucht haben? Ja, also das irgendwie finde ich sehr bewegend, wie der Buddha das auch auf so poetische Weise, kann man fast sagen, darstellt. Und also ich habe versucht, mir praktische Lösungen zu diesem Manjana-Problem zu überlegen und auch mit den Suppen in Einklang zu bringen. Da war es das erste mit diesem Anicca-Zugang. Das hatten wir über die Dato-Ibanga, also dann noch den Zugang mit diesem, ich würde es nennen, Panya-Opeka-Samadhi als Hilfsbegriff. Und es gibt noch einen dritten, und zwar die, nenne ich die Disidentifikationsübungen. Dazu brauche ich jetzt wieder dieses Ding hier. Das will aber nicht.
Oben einen kleinen Knopf. Links oben müsste
man. Ganz links?
Kurz drücken, ja, den kleineren von beiden.
Okay, ja, schon da. So abgesperrt.
Nee, einfach nur den Kreis ziehen, wo das Schloss drin ist.
Ziehen?
Genau.
Okay, da sind wir schon. Und wie komme ich das zurück? Ach, man muss sich gar nicht.
Rechts unten
im Pfeil zum Zurückgehen. Okay, muss ich gar nicht zurück. Es ist nämlich die Zwillingssutta zu dieser Hilfreichsutta von vorhin, wo es um die Vergänglichkeit ging. Es ist immer schön zu sehen, wie der Buddha auch ein Thema von verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Also, hilfreich Nummer 1. Samyutta Nikaya Savyatana Samyutta Sutta 31. Das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung allen Vermeidens will ich euch zeigen. Das höret und achtet wohl auf meine Rede. Was ist aber das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung alles Vermeidens? Da ihr Mönche, und das ist leider die Übersetzung ziemlich schrecklich, muss ich ein bisschen mithelfen. Ja. Da ihr Mönche, denkt ein Mönch nicht Auge. Ja, also er denkt nicht, dann unter Anführungszeichen, Auge. Er denkt nicht, Anführungszeichen, im Auge. Er denkt nicht, unter Anführungszeichen, durch das Auge. Er denkt nicht, das Auge ist ein. Er denkt nicht, dann kommt natürlich Sehbewusstsein, Sehberührung und das Gefühl, das dadurch entsteht, die sind auch, da denkt er nicht, das ist das Gefühl, oder er denkt nicht im Gefühl, er denkt nicht durch das Gefühl, er denkt nicht, Gefühl ist mein. Was einer ein Mönche denkt, an was er denkt, so hat er das jetzt übersetzt, was eine Mönche denkt, bezüglich wessen er, das ist, was eine Mönche denkt, worüber er, was jetzt, sagen wir mal, Gefühl als Beispiel, im Gefühl denkt, worüber er durch das Gefühl denkt, worüber er, das ist mein, denkt, das wird anders. Obwohl es anders wird, hängt die Welt am Werden, freut sich eben am Werden. Soweit ihr Mönche, die Daseinsgruppen, die Elemente, die Gebiete reichen, denkt er nicht, das ist, ihr merkt schon, das ist vertrackt. Er denkt nicht Gefühl jetzt wieder als Beispiel. Er denkt nicht im Gefühl, durch das Gefühl und das ist nein. Also sowohl bei, nicht nur bei Gefühl, das war jetzt nur ein Beispiel, bei allem, was die Daseinsgruppen, die Elemente und die Sinnesgebiete angeht, denkt er nicht in diesem vierfachen Schema. Ja, das ist irgendwie so das ganze Gebäude der Grammatik, der Sprache, die der Buddha da angreift. Wenn er nicht so denkt, dann ergreift er nichts in der Welt. Nichts ergreifen, wird er nicht erschüttert. Unerschüttert gelangt er eben bei sich selbst zur Wahnerlöschung. Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahmanwandel gewirkt, das Werk, nichts Höheres gibt es über dieses, hier versteht er da. Das hier, Mönche, ist das hilfreiche Vorgehen zur Ausrottung allen Vermeidens. So, das war jetzt leider ein bisschen kompliziert. Die von euch, denen die erste Lehre in der mittleren Sammlung bekannt ist, die Mula Pariaya Sutta, die haben es mit dem vielleicht, da hat sich vielleicht was verbunden. Dieses gleiche Schema kommt nämlich dort auch vor. Und zwar geht es darum, dass wir durch dieses Manjana, durch diese Tendenz, allem irgendwie eine Ich-Relevanz in die Schuhe zu schieben, auch unseren ganzen sprachlichen Apparat, der ist auch da irgendwie mit davon durchdrängt oder gefärbt. Dass man, und es ist auch eine Verbindung da zum Sakkaiditti auf der einen Seite, wo man ja auch denkt, das Selbst ist vielleicht im Körper oder der Körper ist vielleicht im Selbst. Also es ist immer so eine Tendenz, dass unser Geist auf unsere Sprache hereinfällt, würde ich mal sagen. Das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, ist gar nicht so wichtig. Wenn es darum zur Praxis kommt, möchte ich an die Bahia Sutta erinnern. Die kennen wahrscheinlich viele von euch. Ja, das ist eine sehr beliebte Lehre, aber eben weil sie so schön einfach ist auch und doch so praktisch, und weil man damit angeblich sehr schnell Arhat werden kann. Die Bahia Sutta.
Haben wir gerade letzte
Woche gemacht. Ah ja, super. Naja, dann sind ja alle noch aufgetankt. Da muss ich nicht mehr viel sagen. Also im Sehen das Gesehene, oder wie auch immer man das übersetzen will. Also das Gesehene ist nur Gesehenes. Ja, da ist nicht mehr dran. Da ist dieses Ganze, das ist jetzt das Gefühl, ist ein Selbst im Gefühl oder entsteht das Selbst durch das Gefühl oder ist das Gefühl meins, das ist alles nicht nötig, das ist einfach nur sehen, hören, riechen, schmecken, passt da, das ist irgendwie idiotensicher sozusagen. Und in der Lehrrede kommen noch zwei Begriffe vor, die auch hier sehr stark mit der Mula Pariaya Sutta sich wieder verbinden, dieses Tena und Tata, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbesprochen, dieses, was dann danach kommt, wenn du im Gesehenen und das Gesehene sein wird, dann wirst du nicht dadurch sein. Wenn du nicht dadurch bist, wirst du nicht darin sein. Und dieses dadurch und darin, das haben wir eben hier gerade vorgelesen, eine Art, sich von Manjana zu befreien, eine in der Praxis ganz furchtbar einfache Art, sich vom Mangala zu befreien, obwohl es jetzt so ein riesen Kuddelmuddel war, einfach dadurch, dass man immer wieder den Geist zurückbringt auf das reine Sehen, reine Hören, auf das, was wirklich da stattfindet. Und das habe ich auch selber unter der Führung von Erwin Jnanananda oder unter seiner Obhut jahrelang gemacht, diese Meditationsmethode. Das kann ich allen ganz warm empfehlen. Und das macht auch gar nichts, wenn man da ein bisschen so als Hilfe sich ein Notierwort, ein Etikettierwort zur Hilfe nimmt, meiner persönlichen Meinung nach, dass man halt, sobald man was gesehen hat, nur ein Sehen, sobald man was gehört hat, nur ein Hören, nur ein Spüren, nur ein Erleben für das Geist. Vinyata ist ja eigentlich ein Begriff, der ja, den man am Schluss auch allein nur den verwenden kann. Das habe ich dann auch in Sri Lanka lange Zeit so gelernt. Wenn man in der Praxis der Bhaya Sutta dann ein bisschen Fuß gefasst hat, dann wird einem das manchmal auch schon zu lästig, da zwischen den verschiedenen Sinnesgebieten immer unterscheiden zu müssen. Oh, das ist ein Hören, ein Sehen, und da geht es immer hin und her. Da kann man einfach alles immer nur als Vinyata, das ist nur ein Erleben. Das ist nur ein Erleben. Es ist gar nicht mal mehr wichtig, ob das ein Sehen oder ein Hören oder ein Spüren ist, es ist nur ein Erleben. Das ist nicht mehr, es ist nur ein Erleben. Und dadurch kommt man in diese Lage, wo der Buddha gerade beschrieben hat, dass man sich dadurch vom Manjana befreien kann, dass man dieses dadurch und darin den erlebten Dingen gegenüber nicht mehr so stark erlebt und sich dann eigentlich auch völlig davon lösen kann. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Abschluss. Ich möchte noch eine meiner Lieblingsverse aus dem Sutta Nibbata anführen. Okay. Das ist aus der Charaha Sutta, das Alter. Also, zur Einleitung, der letzte Vers ist dann wirklich der mir da wichtig ist, aber ich lese die anderen zwei davor auch, dass man ein bisschen ein Gefühl bekommt, worum es da geht. Der Muni, der von allem unabhängig, nicht Liebes schaffte sich und nicht was unlieb, nicht Klage haftet an ihm und nicht Habsucht, wie Wasser nicht am Lotusblatt haftet, so wie der Tropfen nicht am Lotusblatt, wie an der Lotusblüte nicht das Wasser haftet, so kennt ein Muni auch kein Haften mehr, an immer neuem Dasein, sei es hier, sei es drüben, noch am Gesehenen, Gehörten, irgendwie Erfahrenen. Und den letzten, ich lese ihn zuerst in Pali vor, weil ich den so schön finde auch. Und auch weil dann manche von euch vielleicht was durchhören, also über Tene haben wir noch zur Erinnerung, über Tene haben wir gerade gesprochen, das ist das dadurch, diese dadurch-Grammatik-Falle, in die wir uns verstricken. Und über das Mangeln haben wir auch gesprochen und über das Sehen, Hören, Spüren, das die das Sutta Mutter. Und das kommt ja alles vor. Dono nahitene manyati, yadidang ditta suttang mutesuva. Nanyene Wieso dingichati, nahi so rachati, no vi rachati. Und das heißt auf Deutsch, und ich übersetze es lieber selber, auch wenn es jetzt ein bisschen holpert, der Erdinghana Poniker ist ja manchmal ein bisschen hölzern, und es klingt dadurch vielleicht komisch, aber versucht trotzdem vielleicht den Sinn mitzumachen. Dono ist der abgeschüttelt hat, ist der Abschüttler. Der Abschüttler hat kein, wie haben wir gesagt, kein, bildet sich nicht ein dadurch. Ja, dem Gesehenen gehörenen irgendwie Erfahrenen. Ja, nach keiner anderen Reinheit sich mehr sehnend, kennt er weder Begier noch Abscheu. Ja, also da sind wir jetzt am Schluss wieder dahin gekommen, wo wir angefangen haben, beim sich zwischen Bhavatana und Vibhavatana den mittleren Weg zu finden. Dadurch, dass man das Manjana einmal loslassen kann. Und auch dabei, diesen Teil finde ich besonders schön, sich nach keiner anderen Reinheit mehr sehnen. Also am Ende dieser ganzen Praxis wird es dann klar, dass das Höchste, das Reinste, das Beste einfach das ist, dass man nicht mehr an den Sinnesgebieten haftet. Keine Extrawürste, keine rosa Nibbana, Wolken, auch keine Vernichtungsfantasien, keine Selbstquälereien. Einfach das Gefühl, nicht mehr an den Sinneserleben festhalten zu müssen, das als das Höchste zu erkennen. Ja, und das wünsche ich euch allen, dass ihr das so bald wie möglich erreicht. Und ich hoffe, meine vielen Worte haben ein bisschen dazu beigetragen. Gibt es noch Fragen oder Kommentare oder Verbesserungen?
Es wäre schön, wenn noch ein Meditationsseminar nachfolgen würde, damit wir sich und das alles noch
in die Praxis
vertieft und in die Praxis umgesetzt werden kann.
Ja. Ja.
Ja. Wochenende reicht mir nicht.
Ja, aber anscheinend. So schnell geht es nicht.